Und zwar, ach, da steht ja ein Glas, ist es von dir? Und zwar geht es um die Anbetung Gottes. Man kann Gott in seinem stillen Kämmerlein anbeten. Man kann Gott in der Gemeinde anbeten. Oder man kann Gott vor den Göttern anbeten. Und in diesem Psalm erzählt uns David, dass er Gott vor den Göttern angebetet hat. Ich lese diesen Psalm vor. Von David. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern. Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue. Denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. An dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir. Du vermehrtest mir in meiner Seele die Kraft. Alle Könige der Erde werden dich preisen, Herr, wenn sie die Worte deines Mundes gehört haben. Sie werden die Wege des Herrn besingen, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Ja, der Herr ist erhaben, doch er sieht den Niedrigen, und den Hochmütigen erkennt er von fern. Wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss, du belebst mich. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währt ewig. Gib die Werke deiner Hände nicht auf. Ich möchte zwei Punkte mit euch durchgehen. Einmal, wie der David vor den Göttern anbetete und was das für uns bedeutet. Ich fange also an und gehe mit euch nochmal durch den Psalm. Und zwar sehen wir in Vers 2, dass David stolz auf seinen Gott war. Er war stolz auf den Gott der Gnade und der Treue. Diese beiden hebräischen Wörter sind interessant. Das ist Hesed und Emet. Beide Wörter könnten mit Treue übersetzt werden. Das eine ist eher die sanfte Treue, würde ich sagen. Das andere ist eher die klare oder auch härtere Treue. Ein Regent, und ich vermute mal, dass David, als er diesen Psalm verfasste, König war. Genau wissen wir das nicht. Aber ich vermute, er war König. Und ein Regent, der braucht schon auch eine Klarheit. Ne? Und zwar Emet, Zuverlässigkeit, Wahrheit, Verlässlichkeit. Das ist diese Treue, die ziemlich klar ist. Die braucht ein Regent, sonst kann sein Reich nicht bestehen. Aber David war begeistert von seinem Gott, der nicht nur diese klare Treue hatte, sondern auch diese sanfte Treue, die Gnade, die Güte, Hesed. Und er lebte, Vers 3, in Beziehung zu diesem Gott. Er hat sozusagen proklamiert vor der damaligen Welt, dieser Gott, der ist nicht irgendwie ein Götze aus Stein oder Holz, sondern dieser Gott, mit dem lebe ich, ich rede mit ihm, ich frage ihn und er antwortet mir. Er gibt meiner Seele Kraft. Oder er schenkt mir Mut. Ich habe eine Beziehung und diese Beziehung hat eine Auswirkung, eine Relevanz auf mein Leben. Vers 4, der David hatte in seiner Beziehung zu seinem Gott der Gnade und der Wahrheit, er hatte eine Vision, eine Schau nach vorne und er sehnte sich danach, dass die ganze Welt, die Könige der Welt, diesen Gott anbeten würden. Und er hat ihn proklamiert und hat wohl schon das vorweggenommen, weil hier steht ja, alle Könige der Welt werden dich preisen. Er hat vorweggenommen, was sein Sohn Jesus einst erleben wird, dass nämlich alle Zungen bekennen werden, dass er der Herr ist. Vers 6, da finden wir nochmal eine Vertiefung dieser Wesensbeschreibung des Gottes Davids, nämlich der Gott von David hat sich ja in Gnade und Treue oder in Gnade und Wahrheit offenbart. Und David hat ihn angebetet als diesen. Und hier in Vers 6, da heißt es, der Herr ist erhaben. Er regiert ganz oben und er thront unangefochten von allen. Aber er kümmert sich um den ganz Niedrigen. Er hat eine sanfte Treue gegenüber denen, die niedrig sind. Er hat Erbarmen und Gnade für sie. Aber den Hochmütigen, die sich selbst erhöhen, die sieht er von fern, steht hier. Das heißt, er
hat auch eine klare Treue ihnen gegenüber und wird sich von ihnen nicht in irgendeiner Weise leiten lassen. Der Gott des Davids, so, er ist der, der erhaben ist. Und David betete ihn an in dieser Zeit, wo er Gebetserhörung erlebte und das, was er erlebte, einfach auch weitergab und proklamierte. Aber in Vers 7 sehen wir, er hatte nicht nur Siege, sondern er hatte auch Bedrängnisse zu dieser Zeit, als er diesen Psalm verfasste. Und so hat er gesagt, in meiner Bedrängnis weiß ich aber, dass du meine Feinde besiegen wirst. Du wirst deine Hand gegen meine Feinde ausstrecken. David hatte Zuversicht und Hoffnung durch seine Beziehung zu diesem Gott. Und in Vers 8 am Ende merken wir, dass David demütig war vor seinem Gott. Er hat nicht gedacht, ich bin stark genug, ich habe das jetzt gelernt, als König selbst zu regieren und selbst mein Leben zu führen, sondern er hat gesagt, der Herr wird es für mich vollenden. Er wird mein Leben vollenden und mir helfen. Seine Gnade währt ewiglich. Gib die Werke deiner Hände nicht auf. Ja, und dann habe ich mir gedacht, was hat das mit uns zu tun? Und da gibt es natürlich auch eine Brücke zwischen dem David und uns, nämlich das ist der Sohn Davids, Jesus Christus, der von Johannes bezeichnet wird als der eingeborene Gott, als der eingeborene Sohn Gottes, voller Gnade und Wahrheit. Das sind zwar griechische Wörter, aber die erinnern uns auch sehr stark an den Gott Davids, an den Gott von Hesed und Emet, Jesus Christus. Und Jesus hat diese Gnade und Wahrheit voll verkörpert. Gott in seiner Bibel, im Alten Testament, da kommt eher die klarere Treue Gottes zum Vorschein, im Neuen eher die weichere. Ja. Aber Jesus hat das auch verkörpert und er hat auch uns dazu berufen, dass wir ihn anbeten in Wahrheit und in Gnade, aber dass wir das auch weitergeben. Wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Menschen dieser Welt. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir das widerstrahlen, dass wir ihn anschauen, so wie er ist, und dass wir dann das, was er ist, auch weiter verbreiten. Zum Beispiel sollen wir barmherzig sein, wie unser Vater barmherzig ist. Und wir sollen wahrhaftig sein, ganz klar. Unser Ja soll ein Ja sein, unser Nein soll ein Nein sein, mehr soll es nicht sein. Und die Frage ist, wie können wir denn anbeten? Natürlich in unserem stillen Kämmerlein, natürlich in der Gemeinde, aber können wir auch vor den Göttern anbeten? Und ich habe mir gedacht, wir leben alle vor den Göttern, nicht wahr? Also die Götter unserer Zeit sind mächtig und irgendwie würde ich mal sagen, jeder von uns lebt in der Gegenwart dieser Götter. Ja, ich zum Beispiel lebe da, wo ein ganz mächtiger, vielleicht der größte Gott unserer Zeit herrscht. Ja, der nennt sich nämlich Mehrprofit. Das ist ein großer Gott. Also unsere ganze Welt dreht sich um diesen Gott Mehrprofit und unsere ganze Welt irgendwo betet ihn an, indem sie das, was er vorgibt, einfach nachmacht. Ja? Und ich bin Kaufmann, ich bin Unternehmer, ich bin Verkäufer und bei mir geht es eigentlich jeden Tag in der Arbeit darum, wie können wir Profit machen? Also es geht bei uns richtig so um Money. Ja? Wie können wir Profit machen? Wie können wir mehr Profit machen? Noch mehr. Das macht uns Spaß. Und bei mir arbeiten viele Christen im Verkauf und insbesondere in unserem Geschäft, das ist das Gebrauchtmaschinengeschäft, da geht es ganz besonders um Profit. Und da ist das mit der Wahrheit und der Gnade in unserem Gebrauchtmaschinengeschäft nicht so weit verbreitet. Ne? Also in Amerika sagt man Used Car Dealers, also Gebrauchtwagenhändler, das sind die Schlimmsten. Ja? Die tun einen ständig nur betrügen. Ja? Die vertuschen das, was sie wissen und verkaufen und sagen, ja, die Wahrheit ist das und das mit dem Auto, aber in Wirklichkeit wissen sie ganz genau, was los ist und sie haben keine Gnade mit ihren Kunden. Ja, ich hatte vor 2 Wochen einen interessanten Einkauf, weil wir kaufen ja auch Maschinen ein. Wir haben Maschinen aus einer Tischlerei in Österreich gekauft, die abgebrannt war. Die Maschinen haben Brandschaden oder einen Rauchschaden und die Maschinen sind gerade vor einer Woche bei uns angekommen in Dresden. Und die werden wir in den nächsten 6 Monaten verkaufen. Wir werden sie aufbauen, wir werden sie putzen und so weiter. Und das ist jetzt einfach nur eine Predigt an mich selbst, weil es ist noch nicht klar, wie wir diese Maschinen darstellen werden. Ja? Also wir werden sicherlich nicht mit dem Foto werben, wo wir sie fotografiert haben, wo sie verkokelt aussahen. Ne? Sondern, ja, also jetzt ist die Frage natürlich, wie werden wir das machen? Werden wir das verschweigen? Vielleicht ist die Maschine dann super und hat vielleicht nur ein paar zeitbombenartige Probleme, die vielleicht irgendwann mal auftauchen könnten. Und werden wir das sagen oder werden wir es nicht sagen? Wir haben noch keinen Plan. Wir haben die Maschine noch gar nicht geprüft. Aber ich denke, das ist einfach nur eine Predigt an mich, aber auch für euch zum vielleicht als Inspiration. Wie gehen wir bei solchen Sachen um mit den Dingen, die die Welt uns so vor die Füße wirft? Also normalerweise der Geldgott, mehr Profit, der möchte eigentlich, dass wir uns konzentrieren darauf, mehr Profit zu machen und irgendwelche Sachen, die unangenehm sind, möglichst unter den Tisch kehren. Aber Gott, unser Gott, den wir anbeten, ist ja ein Gott der Wahrheit, der sagt, also Wahrheit ist das, was ich als richtig und als langfristig, nachhaltig bezeichnet habe. Und ich möchte auch, dass ihr Wahrheit verkörpert und Gnade auch mit den Leuten, die vielleicht nicht wissen, was mit der Maschine ist. Wenn man ihnen sagt, was mit der Maschine ist, dann freuen die sich. Dann werden vielleicht sogar die Könige dieser Erde uns loben und die Wahrheit unseres Gottes, weil das ist toll, wenn sie dann wissen, wie die Maschine ist. Ja, das wollte ich euch nur mitteilen als Gedankenanregung. Gott, so sehen wir das ja auch in den letzten drei Versen, ist ein Gott, der sich gegen die Hochmütigen richtet, aber den Demütigen gibt er Gnade. Die Leute, die sagen, wir basteln unsere eigene Wahrheit, wir vertuschen die Wahrheit, wo es uns gerade passt, Gnade ist nicht so wichtig, wir sind lieber rücksichtslos. Diese Leute regieren unsere Welt und wir sind ganz oft geneigt, diesen Leuten einfach zu folgen, weil es einfach das Beste für uns ist. Wir wollen ja unsere Arbeitsplätze erhalten und so weiter. Aber Gott ruft uns auf, vor diesen Leuten, in diesen Systemen aufzustehen und ihn anzubeten. Und das können wir auch tun, indem wir einfach nur sagen, okay, wir versuchen das zu tun, was er auch tut. Ich weiß nicht, wie wir uns verhalten werden in den nächsten Wochen, aber es ist immer eine interessante Möglichkeit, den Herrn zu preisen und wir sollten vielleicht darüber öfters auch mal sprechen und uns gegenseitig ermutigen. Also ich brauche Ermutigung, ich brauche Leute, die mich fragen, na wie geht's denn, seid ihr anständig und ehrlich mit euren Gebrauchtmaschinen, weil die Versuchung ist immens. Ja. So, hier ist noch ein angebrochenes Glas.